Sag mal, Dr. Motte, wenn wir dich so nennen dürfen.
Oder nur Motte.
Oder nur Motte.
Oder Herr Doktor.
Herr Doktor. Ja, das mache ich am liebsten.
Nee, nennt mich Frau Doktor und ihn einfach nur Motte.
Nein, Quatsch. Klingt gut. Geht ihr denn heute noch feiern? Und wenn ja, wo?
Ich gehe natürlich sehr gerne zu Mottes Gigs mit, wenn es irgendwelche super Sachen gibt, auf die ich auch Bock habe. Weil, also ich war schon auf so vielen Partys und in so vielen Clubs und Festivals und ich muss sagen, es ist ein bisschen schwieriger geworden, mich heutzutage noch zu beeindrucken. Das ist so ein bisschen auch ein kleines Luxusproblem. Und wie ist bei dir, Motte?
Ich bin ja fast jedes Wochenende unterwegs. Also ja, ich gehe feiern, aber ich bin auch einer der Gründe, weshalb dann die Leute auch feiern gehen.
Berlin war schon immer ein Ort, an dem Kultur neu entsteht. Nach dem Mauerfall 1989 wurden Freiräume plötzlich zu Bühnen, zu Clubs, zu Experimentierfeldern und die Stadt selbst zu einer Art Dauerfestival.
Aber wie viel von diesem Berlin existiert heute noch? Ist das, was wir heute erleben, immer noch dieser Mythos oder längst etwas Neues geworden? Und was passiert eigentlich abseits dieser Momente, die für so viele Besucher unvergesslich sind?
Genau darüber sprechen wir heute und werfen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen der Berliner Festival- und Clubkultur. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Josephine von Visit Berlin ist wieder dabei und ich bin Pauline.
Und außerdem begrüßen wir Ellen und Dr. Motte. Wir freuen uns ganz besonders, zwei solche Legenden der Berliner Rave- und Techno-Szene hier zu haben.
Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Danke für die Einladung. Legenden finde ich ein bisschen krass. Na, du vielleicht, aber Icke?
Naja, ihr habt gemeint vorher, dass ihr euch auch schon sehr lange kennt.
Ja, wir kennen uns schon
und
sehr lange.
Wir haben auch schon viel gemacht. Also das ist schon eine ganze Menge, was wir zusammen.
Ja, aber den
so
Legendenstatus, den claimst du für dich, nicht für mich bitte. Ja, ich bin die graue Eminenz. Hi, mein Name ist Ellen von Rave the Planet. Ich bin dort Shareholderin, ich bin aber auch Projektleitung der Parade und mein Hauptjob ist eigentlich Öffentlichkeitsarbeit und Creative Director, weil ich Kommunikationsdesign studiert habe.
Und ich bin Dr. Motte, ich bin seit 40 Jahren Discjockey, wenn nicht noch länger. Also ich habe in Berlin auch schon einen Club betrieben, das war die Turbine Rosenheim, das war von 1986 bis 1990 ungefähr war ich mit dabei. Dann kam alles, was mit der Love Parade zu tun hat. Ich habe natürlich auch Musik schon produziert in meinem Leben in der Vergangenheit. Und in Berlin bin ich ein sehr bekannter Mann. Jetzt machen wir seit 2019 ungefähr, machen wir jetzt die gemeinnützige GmbH Rave the Planet. Da bin ich einer von zwei Geschäftsführern, ehrenamtlichen Geschäftsführern. Und ich mache natürlich weiterhin Musik und bin ausgebucht wie sonst nichts.
Ja, Dr. Motte ist also von Anfang an Teil der Szene, hat die Berliner Technokultur nicht nur miterlebt, sondern wirklich selbst mitgestaltet, weltweit sichtbar gemacht. Und deswegen freuen wir uns umso mehr auf dieses Gespräch. Und damit herzlich willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt.
Wenn man sich das anschaut, was Technokultur oder Techno ausgelöst hat, dann kann man ja sehen, also es sind also neue Plattenlabels entstanden, neue Musikinstrumente, neue Arten und Stile von Subgenres. Und das hat halt wirklich richtig viel ausgelöst. Und Deutschland war auch mal Weltmeister im Vertrieb von Vinylschallplatten in den 90er Jahren. Also es war so kräftig, die Kultur, dass wirklich wir wirklich einen Bedarf hatten, den wir gedeckt haben mit Vinylschallplatten und die überall in die ganze Welt geschickt haben. Und dann hatten wir natürlich auch eine sehr laute Veranstaltung in Berlin, wo innerhalb von 10 Jahren dann von ein paar hundert dann 1999 1,5 Millionen Leute auf der Love Parade gewesen sind. Und das war somit die größte und lauteste Werbung für diese Art der Kultur.
Dann lasst uns doch mal einen historischen Abstecher machen, wenn ihr jetzt die Love Parade schon ins Spiel gebracht habt. Mhm. Du hast die 89 mitgegründet. Wann hast du gemerkt, dass da was entsteht, was so groß ist, größer als diese Szene, die es da am Anfang gab?
Also ich habe ja sehr viel nachgedacht darüber und war auch am Anfang mit meiner damaligen Freundin Daniele Picciotto, die ja auch Mitinitiatorin ist, sehr lange am Überlegen, ob man das nur machen soll, weil wir hatten dann so eine Eingebung und dann hat sich auch ein Team gebildet und wir haben uns dann halt regelmäßig getroffen und wir haben es dann einfach durchgezogen. Weil das ist auch so eigentlich so ein Berliner Ding, wo wir sagen, nicht so viel denken, lieber machen. Ja? Also und das haben wir dann auch getan.
Und damit richtig Geschichte geschrieben.
Ja, ja, aber bei der ganzen Überlegung, das war dann halt so, dass ich dann auch gesagt habe, naja, bei dieser Vision, dieser Love Parade, war das so, das wird irgendwann, habe ich mir gedacht, um die Welt gehen. Weil wenn wir das jedes Jahr wiederholen, wie der Urgedanke gewesen ist, dass wir das jedes Jahr machen, dann werden irgendwann Leute inspiriert, das in ihren Ländern auch zu machen und ihren Städten. Und vielleicht werden dann in ferner Zukunft dann, man weiß es ja nicht, aber könnten ja alle Menschen auf diesen Paraden dann tanzen. Und vielleicht werden diese Menschen dann irgendwann entdecken, dass wir alle ein Teil der gleichen Familie sind, nämlich der Familie der Menschen auf der Erde. Und dann kann dadurch vielleicht Frieden entstehen. Und das ist so die Urvision, die dahinter steckt. Und daran arbeiten wir mit Rave the Planet auch weiter.
Total schön. Ich glaube, ich habe sogar auch schon mal gehört, dass bei so Wiederaufbauprojekten irgendwie so in, sag mal, in Kosovo auch Raves organisiert wurden, damit Leute da hinkommen, um mitzuhelfen.
Also es hat auf jeden Fall, das sagt zum Beispiel auch Dimitri Hegemann vom Tresor Club, der sagt das auch. Also Tanzen und auch Techno ist Frieden. Ja, weil man dann dort den Alltag vergisst und man halt mit Menschen in tanzender Weise in die Kommunikation geht. Und dadurch finden dann halt ohne Worte, durch Bewegung und das Musikfeld, in dem man sich aufhält, dadurch findet dann eine friedliche Situation statt. Und das kann man dann mit Menschen teilen.
Hat sich das auch in den 90er Jahren so angefühlt? Oder was war da so
der vorherrschende Vibe in Berlin?
Genau.
Also wir haben, glaube ich, was Neues gemacht. Wir haben etwas gemacht, was noch nie jemand so gemacht hat. Na klar hat man vielleicht auch schon auf der Straße getanzt, aber wir haben dann halt mit unserer Musik, die neu war für uns, 89, am 1. Juli, gemeinsam getanzt. Und nicht mit Worten, sondern wir haben mit der Musik demonstriert. Das waren unsere Worte oder unsere Kommunikationsmittel. Das ist ja auch das, was Friede, Freude, Eierkuchen damals als Motto auch gesagt hat. Nämlich Frieden für Abrüstung, Freude, Musik als Mittel der Verständigung und
Eierkuchen für eine gerechte Nahrungsmittelverteilung.
Genau. Ja, ist heute genauso wichtig wie damals.
Absolut.
Ja, das ist genau das Spannende. Also, dass eigentlich ganz, ganz viele Themen, die damals die Love Parade auch zum Beispiel auch schon in den Mottos drin gehabt hat, so One World, One Future, könnte man auch sagen, hey, das ist jetzt ein Motto für eine Klimademo oder sowas. Also, dass man auch politisch sein kann, ohne unbedingt immer alles zu verbalisieren. Also, dass man alleine durch dieses friedliche Zusammenkommen auf der Straße mit dem Beat als dem kleinsten gemeinsamen Nenner, dass man dadurch, egal wo man herkommt, welche Gesellschaftsschicht, egal welche Hautfarbe, welchen kulturellen Hintergrund man hat, durch dieses Zusammenkommen, friedliche Zusammenkommen, dass man da einen Moment kreiert hat. Also Westbam hat zum Beispiel mal gesagt, das eigentliche Ende des Zweiten Weltkriegs in den Köpfen der Menschen hat auf der Love Parade stattgefunden. So, und das finde ich einen super spannenden Spruch. Ich könnte 1000 Zitate in der Richtung bringen von unterschiedlichen Leuten, auch international. Aber das ist dieser magische Moment, das ist diese Energie und diese besondere Kraft, die eben der Love Parade und auch der Technokultur innewohnt. Und wo ich sehr, sehr hoffe, dass wir heute eine ganz andere Wertschätzung dafür auch, ich sag mal, außerhalb der Szene erfahren dürfen. Die Anerkennung durch die UNESCO ist ja zum Beispiel ein ganz wichtiger Step in diese Richtung. Hinzufügen möchte ich noch, diese Anerkennung, die hat jetzt nicht irgendwie sowas wie einen Denkmalschutz, dass dadurch automatisch irgendwelche Kulturstätten geschützt sind, sondern das ist eher was, was wirklich so diese Wahrnehmung innerhalb der Gesellschaft nochmal komplett drehen kann. Und ja, wenn wir jetzt über solche Dinge wie zum Beispiel Bestandsschutz von Clubs und Kulturstätten reden wollen, dann haben wir jetzt durch dieses anerkannte Kulturgut auf einmal einen Wert, den wir mit auf die Waagschale legen können. Das ist jetzt nicht mehr nur so nice to have, sondern das ist ein anerkannter Wert, der was mit der DNA dieser Stadt, wie sie existiert, zu tun hat. Und das zu schützen, ist elementar wichtig.
Bei DNA dieser Stadt bist du schon komplett im nächsten Thema. Warum glaubt ihr denn, dass Berlin bis heute Menschen aus aller Welt anzieht, in diese Techno-Szene auch?
Ich würde sagen, auf jeden Fall hat Berlin durch diese Historie mit Mauerfall und wie sich die Kultur entwickelt hat und Love Parade eine sehr einzigartige Entwicklung genommen. Also auch vom Image her, wie die Stadt sich verändert hat. Und auch heute lebt Berlin natürlich noch von diesem Mythos der 90er. Und auch wenn man den vielleicht nur noch hier und da in Spuren authentisch wiederfindet, ist das meiner Meinung nach auch gar kein Problem. Denn eine Kultur und auch ein immaterielles Kulturerbe, das ist ein Living Heritage. Es geht nicht darum, irgendwas zu konservieren in dem Status, wie es jetzt gerade existiert, sondern es geht darum, dem Ding auch eine Chance zu einer Weiterentwicklung zu geben. Und diese Spannung zwischen heute und vielleicht irgendwelchen nostalgischen Gefühlen, die manche Leute aus der Zeit damals jetzt tragen und auch sagen, oh, so schön wie damals wird es nie wieder oder früher war alles besser. Ja, kann man so sagen, aber die Diskussion gab es wahrscheinlich damals auch schon und ja, die werden wir wahrscheinlich mit jeder neuen Generation führen. Und das ist für mich auch viel zu kurz gegriffen, weil auch damals gab es Menschen, ohne diese Innovation in der Musik hätte es das, worauf wir jetzt so nostalgisch zurückblicken, nie gegeben. Und vielleicht geben wir auch einer jungen Generation, auch wenn wir als alte Säcke sie vielleicht nicht mehr überall verstehen und auch nicht überall toll finden, vielleicht geben wir denen trotzdem eine Chance. Die haben genauso ihr Recht, da zu sein, ihre Sichtbarkeit und ihre eigene Kultur zu entwickeln. Und das ist auch das, wofür Rave the Planet steht. Also wir sind nicht irgendwie eine Generation oder schießen uns auf eine Zielgruppe fest, sondern wir wollen die komplette Bandbreite dieser Kultur darstellen, der elektronischen Musikkultur. Jedes Genre ist willkommen, jede Generation ist willkommen, alle sind herzlich willkommen.
Du hast so viele neue Ideen und auch mit Rave the Planet hast du was wirklich Neues aufgebaut. Was war denn die Idee, die dahinter steckte?
Die Idee ist auch eine schöne Geschichte. Und zwar, es gab ja in der alten Münzfabrik, schräg gegenüber vom Roten Rathaus, eine Sonderausstellung 90 Jahre Berlin. Da war ich eingeladen zur Eröffnungsveranstaltung und habe mir das so angeguckt und so weiter, die Ausstellung. Und ich habe dann das alles so gesehen und habe mir meine Gedanken gemacht. Und da ist mir eins aufgefallen. In den 90ern, was war das Allerwichtigste in Berlin? Die Clubkultur. Das war für uns damals, alle, die hier gewohnt haben und auch das miterleben wollten, das Allerwichtigste. Viele Clubs, viel Musik. Ein Wochenende hierher kommen und quasi nicht schlafen und immer nur tanzen. Und natürlich auch die Love Parade und alles, was damit zusammenhing. Ich habe dann mit den Machern der Ausstellung gesprochen und habe gesagt, das muss doch möglich sein, dass wir hier vielleicht eine Sonderausstellung in dieser Sonderausstellung machen. Und das hat sofort auch Anklang gefunden. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie es geht. Und während dieser ganzen Arbeit an dieser Sonderausstellung über die Darstellung der Love Parade als Ausstellungsteil, da haben wir dann quasi uns auch überlegt, könnte man das nochmal wieder aufleben lassen? Und das hat auch sofort wie ein Streichholz gezündet und das Feuer war lichterloh.
Diese 90s Berlin-Ausstellung hat ja 2018 begonnen. Und das Günstige war ja, was halt der ganzen Sache nochmal so ein Feuer mitgegeben hat, dass diese Ausstellung gestartet hat, ein Jahr vor dem 30-jährigen Geburtstag der Love Parade in Berlin. Und deswegen hatten wir dann diese Sonderausstellung auch wirklich glücklicherweise pünktlich genau zu diesem Jubiläum machen können. Und dann ist das natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Und in dieser ganzen Euphorie, die Motte dann in das Projekt reingesteckt hat und die anderen auch, da muss man sagen, also wir waren auch sofort wieder Feuer und Flamme. Und dann wurde ein bisschen hin und her überlegt, weil der Markenname Love Parade, man weiß ja, der gehört ja nach wie vor jemand anderes. Und da kommt man auch leider nicht mehr ran. Aber dennoch hatten wir dann halt so hin und her überlegt, wie könnte das denn jetzt heißen, wenn man das jetzt neu benennen muss. Und dann ist Motte gleich wieder mit so einer tollen Idee. Also Motte ist so ein Ideenmensch, der haut alles immer raus, da kommst du manchmal gar nicht hinterher. Und dann braucht er immer so ganz viele Leute um sich rum, die dann helfen, diese tollen Ideen zu realisieren. Und dann kam der eben mit Rave the Planet. Und deshalb, weil das eigentlich dieser Urvision der Love Parade auch wieder folgt. Weil auf dem ersten Plakat der ersten Love Parade stand schon drauf, Worldwide Party People Day, this year and forever. Also diese Vision war da schon im Keim mit drin und deswegen ist Rave the Planet so größenwahnsinnig, wie es vielleicht auch klingen mag, eigentlich nur eine logische Konsequenz aus dieser Uridee.
Richtig cool. Also die Uridee ist die gleiche geblieben, aber gibt es auch Sachen, die sich verändert haben?
Es haben sich einige Sachen verändert. Etwas, was wir früher schon gemacht haben, machen wir jetzt öffentlich. Zum Beispiel in den 90er Jahren haben wir in der Zeit, wo wir mit der Love Parade im Tiergarten gewesen sind, auf der Straße des 17. Junis, haben wir am Sonntag den Tiergarten immer sauber gemacht. Hat aber keiner mitbekommen. Weil die Medien haben das dann auch nicht mehr bekommen. Weil wir haben es einfach gemacht und haben jetzt nicht gesagt, hurra, wir machen jetzt auch den Tiergarten sauber, helft alle mit. Das ist etwas, was wir jetzt machen. Das ist jetzt, was wir öffentlich machen, um zu zeigen, wir tragen Verantwortung. Wir wollen den Müll, den wir leider, wenn Menschen zusammenkommen, entsteht nun mal Müll oder auch Wertstoffe, wieder wegmachen.
Also ich habe manchmal, also einige Male war ich dabei und es ist fast wie eine Parade nach der Parade, ja. Weil irgendwie alle Leute irgendwie tatsächlich auch Lust drauf haben und ja, und dann kommt man irgendwie halt nochmal zusammen, das ist fast wie so eine Afterparty.
Das ist auch für mich so, ja, also eine Verlängerung, etwas für die Erde zu tun, zum einen tanzen wir, ne, für den Frieden und zum anderen geben wir etwas zurück, was Mutter Erde uns quasi auch anbietet, diesen Raum hier uns selbst zu erfahren und dann sammeln wir einfach den Müll wieder ein.
Genau, und diese Clean-Up-Days, die machen wir ja nicht nur nach der Parade, bis der Park wieder sauber ist. Also wir hatten auch schon ein Jahr, ich glaube es war 2023, da haben wir 3 Tage gebraucht anschließend, um den Tiergarten wieder sauber zu kriegen. Also wir stimmen uns da auch mit dem Straßen- und Grünflächenamt ab, die ja dort auch für die Grünflächen verantwortlich sind. Man muss sagen, aber die Tendenz ist deutlich sinkend. Also wir haben verschiedene Maßnahmen. Wir sprechen zum Beispiel mit den ganzen Caterern, die vor Ort sind. Die haben auch bestimmte Auflagen. Auch die Floats müssen uns zum Beispiel bei der Bewerbung, also die Crews bewerben sich ja bei uns. Es dürfen auch nur Kulturschaffende tatsächlich ein Fahrzeug machen. Also kein Fernsehsender wie früher oder eine politische Partei oder so, sondern nur Kulturschaffende. Und die müssen uns auch mit ihrer Bewerbung zusammen ein schlüssiges Nachhaltigkeitskonzept abliefern. Also zum Beispiel, wie sie vorhaben, den Float insgesamt zu gestalten. Nachhaltige Materialien, wie sie die Stromversorgung regeln. Viele arbeiten zum Beispiel jetzt schon mit Solarpanelen. Wir haben ganz kreative Sachen, also Sachen, auf die wir auch selber noch gar nicht gekommen sind. Und das ist eben auch so was Tolles, ja, dass dadurch so ein Moment entsteht, wo die Szene auch, wenn sie so ein bisschen getriggert ist und so über sich selber nachdenken muss, hey, wie können wir uns noch besser machen, dann sind die immer alle so voll on fire und starten auch direkt damit und bringen so tolle neue Ideen rein. Und die wiederum können wieder an andere weitergeben. Und so trägt sich dann halt auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke in der Szene immer weiter vor. Das ist eine ganz tolle Sache. Und für mich ist so, wie du es schon gesagt hast, der Clean-up, das ist so ein bisschen die Afterparty nach der Parade. Ja, da kommen nochmal die Leute zusammen, da quatschen wir nochmal. Das ist so richtig, ach, das hat was sehr Familiäres. Das ist schön.
Ellen, du hast ja gerade auch schon erzählt, dass es so 2 Strömungen gibt. Es gibt auch die Nostalgiker, die sagen, früher war auf jeden Fall alles besser, das war noch die echte Clubkultur. Und es gibt eine neue Generation, die ja auch irgendwie die Szene gerne übernehmen möchte. Wie macht ihr das, wie löst ihr das bei Rave the Planet und verbindet da irgendwie die Generationen?
Wir schaffen einfach Raum für alle. Jeder darf dabei sein. Also was wir einfach sehen wollen, ist, dass wenn sich Leute bei uns für die Teilnahme an der Demo bewerben, dass die wirklich schon ein gewisses Standing haben. Also es kommen auch manchmal Leute, die sagen, hey, wir wollen jetzt gerade uns gründen und so weiter. Wir haben aber noch nichts vorzuweisen. Sagen wir so, hey, das ist voll toll, aber guck doch mal, mach doch erst mal und dann meldest du dich nochmal, wenn du so mal dein erstes erfolgreiches Projekt, sei es jetzt eine Party oder ein Plattenrelease oder irgendwas gemacht hast. Einfach, dass wir sehen, dass die nicht nur labern, sondern machen. So ein Berliner Ding. Nicht labern, sondern machen. Die müssen schon auch ein bisschen zeigen, dass sie was drauf haben. Und dann, wie gesagt, also der Raum ist eigentlich für alle da. Wir brauchen nur ein schlüssiges Konzept und wir verstehen uns mit unserem Float-Komitee auch so ein bisschen als die Kuratoren der Parade. Deswegen ist es uns auch wichtig, natürlich darauf zu achten, dass nicht zu viel nur von dem einen oder von dem anderen, zum Beispiel Genre, da ist oder so, sondern wir versuchen, so breit wie eben die Bewerbungen einflattern, auch entsprechend breit die Szene abzubilden. Nun können wir natürlich nur das anbieten, was auch zu uns kommt. Es gibt immer mal ein Genre, wo wir uns wünschen würden, dass es noch dazukommt. Ich würde mir total einen Classic Trance Float zum Beispiel wünschen. Oder gerade habe ich mit einer Crew geschrieben, die haben gesagt, hey, warum kommen bei euch keine gebrochenen Beats? Dürfen die nicht mitspielen? Ich so, doch, natürlich. Bitte, macht einen Float, seid dabei. Also jeder ist herzlich eingeladen, mitzumischen.
Ganz genau.
Sind auch noch ein paar von den ganz alten Hasen dabei?
Also bei uns ist ein Stammgast. Marc Rieder ist bei uns wirklich sehr oft und freut sich immer dabei zu sein auf unserem Float. Und er macht auch gerade einen Remix unserer aktuellen Hymne, der dieses Jahr erscheinen wird.
Mit Marc Rieder durften wir tatsächlich auch schon mal sprechen bei Berlin Unboxed. Der hat auch eine wahnsinnig spannende Geschichte und ist sehr umtriebig in
Ganz
Berlin.
Ganz genau, auch ein Urgestein der Berliner Kultur und der lange auch im Metropol Türsteher gemacht hat, zusammen mit Monika Döring gearbeitet und so weiter. Also ein toller Mann.
Und wie ist es bei dir? Deine Musik hat sich ja wahrscheinlich auch weiterentwickelt. Wirst du beim diesjährigen Rave the Planet auch alte Tracks spielen von dir? Oder also wie kann ich mir das vorstellen in so einer Karriere? Du hattest gesagt 40 Jahre oder noch länger?
Ja.
Das ist ja, also wenn ich mir jetzt ganz alte Sets von dir anhöre im Vergleich zu heute, was hat sich da so verändert?
Also ich bin ja bei Techno, weil ich die Innovation in der Musik gut finde. Und das fand ich schon immer. Wenn ich zurückdenke, ich sammle jetzt Musik seit 1972, da habe ich also alle schon dabei gehabt. Also an Musikrichtungen, ob es nur Jazz, Punk, Disco, New Wave und was auch immer. Also ich habe alle schon gehabt. Und dann muss ich eigentlich sagen, ich bin schon sehr lange jetzt auch mit elektronischer Tanzmusik dabei und alles, was noch drumherum ist an unterschiedlichen Genres. Und ich mag eigentlich dann also sehr viel, nicht nur jetzt einfach nur für den Floor, sondern auch zum Beispiel nur zum Hören. Das habe ich auch schon alles aufgelegt und so. Naja, und das ist halt so, ne? Also wie bereitet man sich auf so ein Set vor? Das ist halt die gute Frage, ja? Und da gibt es halt so verschiedene Möglichkeiten, die man dann anwenden kann. Man kann zum Beispiel sagen, man möchte jetzt das Beste aus dem ganzen letzten Jahr dann spielen. Oder sagt man, macht auch mal einen Klassiker rein, um zu zeigen, wo kommen wir eigentlich her? Das ist sowieso auch ein Anliegen von natürlich von den alten Leuten. Die sollten auch zeigen, was sind die Wurzeln des Ganzen? So ein bisschen aufzeigen, was ist die Geschichte? Aber natürlich auch zeigen, wo ist die Innovation heute? Ja, weil das ist für mich Techno, so wie es angefangen hat. Das war ein Musikstück, das hat halt innovativ angefangen. Das hat halt eine Revolution auf dem ganzen Planeten ausgelöst. So die Folgestücke da heraus sind auch die ganze Entwicklung vom Esse zum Techno auch faszinierend. Ja. Das zu erzählen ist natürlich, wenn man jetzt nur 40 Minuten auf dem Float Zeit hat, Musik zu spielen. Zu Lovebreak-Zeiten waren es sogar nur 20. Was spielt man da? Also irgendetwas, was wahnsinnig ist. Ja. Irgendwas wahnsinnig Tolles.
Ich würde total gerne so einen Blick in die Zukunft wagen, wenn wir da jetzt schon so ein bisschen reingestartet sind. Was würdet ihr sagen, wo entwickelt sich denn die Szene vielleicht gerade hin?
Oh, Glaskugel, ganz gefährlich. Ich enthalte mich.
Also das ist eigentlich ganz schwierig. Also man hätte sich zum Beispiel vor 10 Jahren nicht vorstellen können, so wie es jetzt ist, sehr Social Media dominiert ist. Mhm. Dass viele Leute zum Beispiel nicht mehr in Clubs gehen. Dass viele lieber auf umsonst Partys gehen und dass das halt dann auch so ein bestimmter Tanzstil, also so wie ich das kenne, wenn wir in den 90ern in den Clubs waren, jeder hat getanzt, wie er wollte. Da gab es nicht so den Tanzstil. Inzwischen tanzen alle gleich. Das ist auch so, was ich sehe. Ich sehe viele Leute, die halt sehr ähnlich alle tanzen. Naja, und ich mag halt Unterschiedlichkeit, Diversität halt sehr gerne. Ja? Und das ist eigentlich so, was ich dann auch unterstütze.
Also Mutter hat ja vorhin schon von getanzten Worten gesprochen. Ich glaube, Ausdruckstänzer wäre so neben dem DJ so der zweite Job dann gewesen. Du tanzt einfach für uns auf dem Floaten. Ich mache die Musik.
Okay.
Ja?
Können wir mal ausprobieren.
Legst du denn auf, Ellen?
Nein, um Gottes Willen. Also ich habe viele Talente, aber auflegen gehört nicht dazu. Ich tanze lieber.
Also ich hoffe, dass wir eigentlich in der Zukunft wieder zurückfinden zur elementaren Vielfalt und Freiheit. Ja?
Mhm. Das ist quasi auch so ein bisschen euer Wunsch, dein Wunsch für die Zukunft der Berliner Festivalkultur. Oder könnt ihr sogar noch so ganz zentrale Wünsche nochmal zusammenfassen, die für euch wichtig sind?
Ein Wunsch für mich wäre, dass die Menschen diese Kultur wieder mehr begreifen, als was, wo sie wirklich aktiv teilhaben können. Ich habe ganz stark das Gefühl, ich beobachte Social Media schon sehr, sehr lange. Ich mache auch bei uns hauptsächlich die Social Media Arbeit mit ein, zwei anderen Leuten noch supported. Und ich stelle fest, dass das schon sehr krass eine Veränderung gegeben hat. Also jetzt nicht nur bei dem, wie die DJs sich präsentieren, wie Musik konsumiert wird und so weiter. Das Thema, das können wir nochmal in einen extra Podcast packen, sondern vielmehr dieses, die Leute erwarten die ganze Zeit, entertained zu werden. Die warten darauf, dass irgendjemand was für sie tut, was sie unterhält oder dass irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas Dolles passiert, um das sich aber jemand anderes gekümmert hat. Aber die Techno-Kultur, so wie sie ursprünglich entstanden ist, ist eine DIY-Culture, do it yourself. Also wir alle, jeder und deswegen auch die Parade, das ist was zum Mitmachen. Da geht es um Teilhabe, da geht es um Inklusion. Jeder, jede ist herzlich eingeladen. Wenn jemand eine geile Idee hat, hey, meldet euch bei uns, macht mit. Wir entertainen nicht. Wir helfen der Kultur, diese Plattform zu geben, dass die sich selber darstellen kann in ihrer ganzen Blüte, Vielfalt und Kreativität. Und ja, also mein Wunsch ist mehr Teilhabe, die von den Leuten aber auch angenommen wird.
Ja, ihr als Rave the Planet, ihr seht euch ja jetzt nicht nur als die Veranstalter dieses einen Events, sondern ihr seht euch ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man euch als Lobbyisten auch bezeichnen oder Aktivisten. Vielleicht andersrum Aktivisten? Wo setzt ihr euch da noch ein für die Community? Weil ihr habt ja wahrscheinlich schon mehr, eine stärkere Stimme, die eher gehört wird als von anderen kleinen DJs, die jetzt noch nicht so bekannt sind.
Was uns ein wichtiges Thema ist, weil das einfach auch was ist, was mit der Verantwortung, mit dem immateriellen Kulturerbe einhergeht, das sind Bildungsprogramme. Also wir sind jetzt zum Beispiel gerade dran, wir haben eine Forschungsstelle mit der UdK und der Uni Heidelberg entwickelt. Die wird jetzt demnächst live gehen, kann man das so sagen? Ja. Genau.
Was forscht ihr denn?
Wir erforschen das immaterielle Kulturerbe, Technokultur Berlin.
Genau.
Und da waren wir jetzt auch gerade kürzlich auf dem Kongress mit dem Deutschen Musikrat. Und da ging es eben darum, Musikbildung nach vorne zu bringen. Und da haben wir mit ganz vielen spannenden Leuten gesprochen. Es gibt auch ein Panel, auf dem Motto war, das ist auch bei uns auf dem YouTube-Kanal zu finden, @RaveThePlanet in einem Wort geschrieben. Da ist das komplette Panel eben drauf. Und da geht es eben darum, wie kann eigentlich diese Kultur im Musikunterricht stattfinden? Wie kann man wegkommen von diesem klassischen, man macht nur Mozart, Bach, Wagner, sowas, sondern wie kann man Musikbildung auch für jüngere Menschen wieder attraktiver machen? Und da hat Motte was gefordert, ein Lehramt Techno, fand ich total geil. Also warum nicht? Also als ich 1997 meinen Abschluss gemacht habe, da hatte ich auch schon ein Referat über Techno-Kultur im Musikunterricht gehalten und mein Musiklehrer war total aufgeschlossen und fand das ganz spannend. Also warum nicht? Es gibt so viele Sachen, die man machen kann, auch mit Rave the Planet. Also weil du gefragt hast, Lobbyisten. Ich glaube, es gibt mit der Club Commission schon einen sehr, sehr starken Lobbyverein in der Stadt, was jetzt die Berliner Clubkultur angeht. Die würde ich auch weiter empfehlen, wenn es um politische Themen geht. Die sind toll. Wir ziehen uns eigentlich eher so den Schuh an zu sagen, so hey, wir wollen jetzt ein bisschen forschen, wir wollen Bildungsprogramme entwickeln. Wir wollen so ein bisschen auf dem Level sein, aber natürlich trotzdem hands-on bei allem, was Kulturentwicklung selber angeht. Also auch, wie kann man Eventformate nachhaltiger gestalten? So, wir haben tolle Nachhaltigkeits-Crew bei uns, alle ehrenamtlich bei uns im Einsatz. Grüße gehen raus an Nadine, die Leiterin von unserem Eco-Team. Also sind so, so tolle Leute bei uns und also Rave the Planet ist das, was die Community draus macht. Alle sind eingeladen mitzumachen. Teilhabe.
Klasse. Ja, und vielleicht noch, damit es so auch verständlich und ganz nahbar wird, Motte, was hat denn dir persönlich die Technokultur gegeben, die du jetzt schon seit 50 Jahren? Nee, noch wie lange?
Sehr lange. 100. Ja. Sehr lange. Nee. Was mir die Technokultur in Berlin gegeben hat oder überhaupt gegeben hat, ist eigentlich Erfüllung. Ja, danach habe ich in der Musik immer gesucht. Und ich bin sehr froh, dass ich da auch Teil sein kann und auch das selber auch einfach für mich so erleben kann. Ja? Ob ich nun Musik mache oder einfach nur hingehe, um zu dieser Musik zu tanzen.
Das wäre doch ein wunderschönes Schlusswort, aber eine letzte Frage müssen wir stellen. Am 15. August zieht nämlich Rave the Planet zum 5. Mal durch Berlin. Worauf freut ihr euch da am meisten?
Also schönes Wetter wäre toll. Wir werden schönes Wetter haben dieses Jahr. Letztes Jahr war es ja brutal verregnet. Ich freue mich, also dieses kleine Jubiläum dieses Jahr zu feiern mit einer offiziellen Afterparty, die wir jetzt gerade kürzlich erst bekannt gegeben haben in der Columbia-Halle in Berlin, wo wir ein super schönes Line-Up haben. Auch wieder so eine Mischung der Generationen. Wir haben DJ Rush mit dabei, Nakadia, Motte, aber auch Teenage Mutants und Tomahawk, die mit Motte zusammen die Paradehymne Imagine Love dieses Jahr gemacht hat. Außerdem freuen wir uns natürlich auf viel, viel Unterstützung von Menschen, die uns da draußen hören. Ehrenamtliche Helfer sind bei uns immer herzlich willkommen. Motte, auf was freust du dich?
Ich freue mich auf ganz viele lachende Gesichter, viele, viele Leute, die zu dieser Musik tanzen, ganz viele fröhliche Floats, die durch die Straße zieht des 17. Juni und bestes Wetter und ganz viel tanzende Menschen.
Ja, und dann haben wir noch die Buchproduktion mit Dussmann, die wir das vielleicht auch noch droppen müssen, weil 5 Jahre Rave the Planet, das sind unfassbar viele Bilder entstanden. Wir haben genauso viel Musik am Start. Wir werden ein schönes Buch zu Weihnachten auf den Markt bringen mit Dussmann, dem Kulturkaufhaus. Und ganz, ganz toll, davor, vor dem 15.8. dürfen wir uns außerdem noch freuen, dass die ARD eine Dokumentation über über uns rausbringt. Britta Mischer und Alexander Schmalz, die auch damals den Bar 25 Film gedreht haben, haben uns von Anfang an mit der Kamera begleitet bei Ray of the Planet. Und am 31. Juli wird dieser schöne Dokumentarfilm dann in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf.
Im Kulturkanal.
Das klingt alles wirklich klasse.
Aufregend.
Super aufregend, Pauline. Und ich glaube, wir werden tanzen gehen. Ganz individuell.
Super.
Unbedingt.
Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt zum Veröffentlichungszeitpunkt hört, dann dauert es nur noch wenige Tage, bis die Dokumentation draußen ist. Und wir bedanken uns ganz herzlich, Dr. Motte und Ellen, dass ihr heute da wart.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank auch von mir.
Und ihr kommt zu uns auf den Float zum Tanzen, ne? Alles klar.
Alle Fälle. Und?
Und?
Wenn jetzt tatsächlich jemand sich hier ehrenamtlich engagieren möchte, soll er dann eine E-Mail an dich schicken oder wohin?
Wir haben dafür ein Anmeldeformular, einfach auf ravetheplanet.com und dann gibt es da im Menü einen Punkt mitmachen oder mach mit und da kommt man dann auf das Anmeldeformular.
Vielleicht geht es also gar nicht so sehr darum, den Mythos von damals zu bewahren, sondern ihn immer wieder neu zu erleben, ganz viel selbst mitzugestalten. Und ich glaube, das ist der Spirit, den diese Folge heute auf jeden Fall mit rüberbringt.
Ganz genau. The Spirit Still Alive.
Vielen, vielen Dank euch allen.
Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.